Willkommen zu einer neuen Folge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit dem Psychiater Dr. Peter Christian Dox. Und mit ihm bespreche ich die Herausforderungen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Für diese Folge sind wir nach Mannheim gegangen aufs SWR Podcast Festival. Das heißt, wir sitzen auf der Bühne und rund 200 Leute sind live da und können das erleben, was wir besprechen. Also nicht nur zuhören und zuschauen, sondern wahrscheinlich auch einige Fragen stellen, die wir versuchen dann zu beantworten. Ich wünsche jetzt gute Unterhaltung und vor allen Dingen gute Erkenntnisse.
Ja, auch da.
Nehmen Sie Platz.
Ah, nehmen Sie Platz, genau. Ja. Sehr schön. Okay, gut.
Erzählen Sie mir aus Ihrem Leben.
Können wir vielleicht noch als kleinen Prolog machen? Wir haben es in einer Folge schon mal ein bisschen angedeutet und es gibt im Internet auch eine Folge der Landesschau bei YouTube, wo wir das erste Mal aufeinander getroffen sind, woraus sich unsere Beziehung entwickelt hat. Und wenn du jetzt schon so kommst mit dem Spruch, wie erzählen Sie mir aus Ihrem Leben, was hast du denn aus meinem Leben schon erfahren? Kriegst du das in einer Minute hin?
Du möchtest, dass wir den ganzen Abend über dich reden. Oder? Sonst, ich habe so viel über dich erfahren schon natürlich. Aber damals bei der Landesschau war es eine sehr schöne und gute Begegnung. Und ich weiß, dass du mich gefragt hast, was wir Therapeuten denn als erstes immer sagen.
Ja.
Und du meintest dann, wir fragen mal, wie geht es Ihnen?
Ja, genau. Oder wie fühlst du dich gerade?
Genau, sowas. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist Küchenpsychologie. Mhm. Wir fragen nicht, wie geht es Ihnen, sondern was können wir tun, damit es Ihnen besser geht. Dass wir uns auf das konzentrieren, was in Zukunft kommt.
Womit wir eigentlich beim Thema einsteigen können, denn du hast gesagt, den ganzen Abend über mich reden.
Darf ich auch noch kurz sagen, ich freue mich total, in Mannheim zu sein, weil ich hier in Mannheim einige Jahre gearbeitet habe in der Neurologie, in der Psychiatrie. Ich war hier im Zentralinstitut für seelische Gesundheit und im neurologischen Krankenhaus, im Heinrich-Lanz-Krankenhaus. Lanz-Krankenhaus heißt es, glaube ich, richtig, gell? Ja. Ja, und deswegen bin ich gerne wieder hier. Es ist so eine Art Revival heute und ich bin total gespannt, was heute Abend passiert.
Es passiert das, dass wir doch auch immer wieder ein bisschen über mich reden, aber über mich im Sinne von stellvertretend für die Menschen, die da sind und für meine Generation. Wir nennen das Ding ja 40 plus, obwohl ich habe vorhin schon gesagt, das hält bei mir nicht mehr lange. Aber es ist ja so eine Lebensphase. Es hat ja mit den Zahlen nicht unbedingt was zu tun, wenn da irgendwann eine 5 steht oder so. Verändert sich das nicht schlagartig, dass wir Herausforderungen haben, die viele mit sich herumtragen in dieser Lebensphase? Und deswegen würde ich ganz gerne einsteigen mit dem Thema...
Aber ich kann ganz kurz was dazu sagen. Ja. Ein Workshop, einer meiner besten Workshops, die ich mal gemacht habe, war mit einer baden-württembergischen Bank, war das. Da sind wir auf eine Hütte gegangen, kann sich vorstellen, mit 12 Vorständen von einer Bank, in dunkelblauen Anzügen mit Krawatte, standen die am Lift. Und wir sind mit dem Lift auf die Hütte hochgefahren und es war so, dass der Lift fuhr ja abends nicht mehr, man konnte nicht mehr weg. Und die hatten mich hoch bezahlt für das Wochenende und eigentlich sollte das am Freitagabend um 17 Uhr beginnen und ich habe nicht angefangen. Die saßen alle da und haben gewartet und dann haben sie gesagt, wann geht's denn los? Habe ich gesagt, weiß noch nicht. Und dann können Sie sich vorstellen, wie die Stimmung gestiegen ist. Und dann letztendlich war es so, also ich habe das ganze Wochenende nichts gemacht. Und man kann sich vorstellen, das Irre war dann, welche Stimmungen entstanden sind. Und das dann mit einmal, natürlich waren die vorher gesagt, wir haben so viel bezahlt, was sollen wir machen? Und wir müssen doch jetzt den Workshop machen und so weiter. Und sie haben nach zwei Tagen begriffen, dass das Nichtstun viel sinnvoller war, als etwas zu tun. Nämlich da zu bleiben und wirklich mehr mit einmal, dann sind sie rausgegangen, Samstagnachmittag, nachdem sie begriffen haben, es passiert doch nichts, haben sich die Gegend mal angeschaut und haben Zeit für sich gehabt und so weiter, haben die Krawatten ausgezogen. Und es war wirklich toll zu sehen, wie einfach Nichtstun manchmal viel, viel wichtiger ist, als die ganze Zeit was zu machen. Weil ich immer den Eindruck habe, dass wir Menschen ständig uns in Aktivitäten flüchten und davor vor uns selber weglaufen. Manchmal ist es viel wichtiger, stehen zu bleiben. Müssen wir nicht heute Abend machen, aber das war einfach nur ein kurzes Beispiel dafür, dass wir oft viel zu viel machen die ganze Zeit und nicht. Dankeschön. Ja.
Könnt ihr jetzt ja sagen, wo ich meiner alten Heimat so nah bin in Heidelberg, das mit Thema mit dem Nichtstun, das hat mich durch meine Schulzeit getragen. Aber ich habe dann durch das stete Nichtstun in der Schulzeit zugegebenermaßen in der Zeit danach scheinbar das Gefühl gehabt, viel aufzuholen, was ich vorher nicht getan habe. Also es gab bei mir definitiv, und ich rede glücklicherweise in der Vergangenheit, eine Phase in meinem Leben, wo ich extrem viel getan habe und mich auch übernommen habe. Aber lass uns doch einsteigen bei dem Begriff, dass wir beide ja gerne, und das haben wir auch schon mal im Podcast anklingen lassen, gar nicht von der Midlife-Crisis sprechen, so in dem Alter von, weiß ich nicht, Mitte 40 bis Mitte 50, sondern von der Midlife-Chance. Ja. Also, dass das durchaus auch eine Lebensphase sein kann, wo wir uns neu justieren, wo wir vielleicht erstmal alarmiert sind, irgendwo angekommen sind. Ich stelle mir das oft vor, wie so, ich komme auf so ein Plateau von einem Berg, ich bin irgendwie hochgerannt und stehe dann da in der Mitte des Lebens und gucke mich um und denke mir dann eigentlich so, okay, und jetzt, was ist jetzt? Und dass wir das nicht nur als panikmachende Krise begreifen, sondern vielleicht als Chance, wenn du dazu was sagen könntest, denn es wird immer noch und immer wieder auch mal von dem sogenannten Zufriedenheits- oder Unzufriedenheits-U gesprochen. Ich habe es gerade eben wieder bei einer Krankenkasse auf der Homepage gesehen, das U, das so verläuft und die Zufriedenheit in unserem Leben so zur Mitte des Lebens hin stark abnimmt und wir da in so einem Tal sind und es dann nach einiger Zeit erst wieder bergauf geht, weil wir eben in so einer Phase sind, wo wir vielleicht glauben, so alle Ansprüche, die wir an uns selbst gestellt haben oder die Gesellschaft, erfüllt zu haben und dann auf einmal uns die Frage stellen, hat das überhaupt Sinn gemacht? Oder aber panisch werden und sagen, all das, was ich mir vorgenommen habe oder was ich glaubte, was von mir verlangt wurde, ich eben bis zu dieser Mittellebensphase nicht erfüllt habe.
Aber wir wissen jetzt inzwischen schon beide, dass dieses U sich längst überholt hat. Es ist nicht mehr so, dass wir gerade mit 40, 50 am Tiefpunkt unseres Glücks sind oder unserer Zufriedenheit, sondern was man heute sieht in der ganzen aktuellen Forschung ist, dass das ein stetes Bergauf ist eigentlich. Und dass wir eigentlich nicht dieses Durchhängen haben. Und gerade in der Phase zwischen 40 und 50 sind wir wirklich in dieser guten Phase, wo wir einfach mal anfangen könnten, unser Leben zu reflektieren. Da haben die meistens diese soziale Raschauer die ganze Zeit, die rennen durch ihr Leben und dann man mit 40, 50, natürlich werden bei diesen Befragungen immer nur die gefragt, die auch Erfolg hatten. Es werden ja nicht die Obdachlosen gefragt, sondern es werden ja die gefragt, die wirklich im Leben, im Berufsleben stehen und da hat man schon lange gesehen, dieses U existiert nicht mehr. Es geht von Anfang an langsam bergauf und dann nachher kommt sozusagen die Stufe, wo man angeblich am glücklichsten ist. Ich finde das sowieso schwachsinnig, diese Umfragen, weil Glück von so vielen Faktoren abhängig ist. Wenn ich gerade gefragt werde, wenn meine Frau mich verlassen hat, ein unglücklicher Moment für die Umfrage. Also insofern muss man einfach sagen, es gibt so viele Variablen, die einfließen. Übrigens auch darauf, ob Therapien Erfolg haben oder nicht. Es sind so viele Variablen, die einfließen während einer Therapie, dass man gar nicht sagen, es war der Therapeut. Und beim Leben ist es genauso. Und ich finde es eben eine Midlife-Chance, weil ich es so gut finde, wenn man sich mit 50 mal hinsetzt und einfach sagt, okay, was habe ich bisher gemacht? Also ich habe ganz viele Klienten, die zu mir kommen zur Selbstreflexion. Ich habe ja weniger Patienten jetzt, sondern einfach Klienten, die über das Leben wirklich mal reflektieren wollen. Ich finde das so einen guten Zeitpunkt.
Ja, aber da musst du ja auch erstmal auf den Trichter kommen. Also ich bin ja, also bei mir war das definitiv so und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis war ich ja lange Zeit vor diesem Schritt, dass ich dann irgendwie sage, ja, jetzt gönne ich mir mal, mich hinzusetzen und so alles zu betrachten, in die Selbstreflexion zu kommen, dass wir uns unterhalten, dass du mich immer kabbelst, Stichwort provokative Therapieform. Aber da muss ich ja auch erstmal hinkommen. Also es muss ja zuerst so ein, ich sag mal, Erwachungsmoment geben, weil ich renne und renne und renne und habe das Gefühl, ich lebe nicht mein Leben, sondern das Leben lebt mich, ich werde gelebt, ich bin im Hamsterrad, dieser Klassiker. Du hast von der Rush-Hour gesprochen. Ich habe jetzt gerade irgendwie, wenn Kinder da sind oder eine feste Beziehung, das irgendwie einigermaßen in trockene Tücher gebracht, bin im Job hier und dort und so und das Häuschen in der Vorstadt, ich weiß es nicht. Und da überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, zu sagen, ey, Moment mal, jetzt mal kurz innehalten und ja, so eine Bestandsaufnahme
zu Problem ist ja, die meisten wollen ja gar nicht nachdenken. Die meisten wollen ja gar nicht ihr Leben in Frage stellen. Ich sehe so oft, dass gerade Menschen, die Erfolg haben, dass die immer, Erfolg macht einsam, das kennt jeder. Wenn sie umso höher sie kommen, desto mehr sind sie umgeben von Klaköuren. Keiner traut sich mehr, irgendwie jemanden zu kritisieren. Ich habe mal so einen Vorstandsvorsitzenden gehabt, der hat mir gesagt, Herr Dox, ich verstehe nicht immer, wenn ich Leuten so nahe komme, dann gehen die weg von mir. Habe ich gesagt, ja, sie haben Mundgeruch. Ja, das hat ihm keiner gesagt. Das sagt einfach keiner mehr. Wenn sie halt gewisse Karriereschritte gemacht haben, dann stellt keiner mehr in Frage. Und wir stellen uns alle viel zu selten in Frage. Ich finde es so wichtig, dass wir uns einfach mal hinstellen und sagen, gerade in diesem Alter, dass wir einfach sagen, hey, was hast du gemacht? Was hast du noch vor? Welche Perspektive hast du? Und das geht Beziehung an und Beruf.
Ja, aber pass auf, Christian, also du hast doch das Ding, dass du kommst doch meistens nur drauf, was zu verändern, wenn du stolperst oder strauchelst oder eben dann doch eine Krise hast, wo du dann anfängst, Dinge zu hinterfragen. Wenn du, ich sag mal, ein vermeintliches Erfolgserlebnis auf das andere häufen und türmen kannst, immer weiter, immer höher und schneller, und für dich persönlich, subjektiv läuft das, dann machst du immer weiter und du fängst eigentlich dann erst an, auf die Bremse zu treten. Meist, wenn es jemand anders für dich tut oder wenn es dein eigener Körper oder deine Psyche tut, weil du nicht mehr weiterkommst, sondern weil du dann einen Knüppel zwischen die Augen bekommst, Thema Krankheit oder eine Beziehung geht kaputt, eine langjährige, dann kommst du erst da drauf. Wie schaffen wir es denn aber, in vollem Lauf, mit völliger Entspanntheit, ohne dass uns jemand oder irgendetwas ins Straucheln bringt, in dieses selbstreflektierende Nichts hinzukommen.
Also wir brauchen eigentlich immer erst einen Knüppel zwischen die Ohren, bis wir nachdenken.
Schon, oder?
Ja, das stimmt, ja, leider. Oder was ich halt sehe, ist einfach, oft werde ich ja gefragt, was bringt denn Psychotherapie? Und Psychotherapie kann ja nicht mein Leben verändern oder kann ja nicht das Leben der Patienten verändern. Was Psychotherapie kann, ist die inneren Werte verändern. Was Psychotherapie kann, ist die Wahrnehmung verändern, die Sichtweise verändern. Und die Sichtweise verändere ich aber nicht, wenn ich einen Therapeuten habe, der mich die ganze Zeit wohlwollend anguckt und mir sagt, sondern es braucht einen Therapeuten, so einen unangenehmen wie mich halt, der provoziert und der eine Gegenthese aufstellt. Das ist ja das, warum manche auch bei uns mal stolpern im Podcast und sagen, ich sei so fies zu dir oder sowas.
Ja, aber stimmt
es,
auch.
Ja, aber es hilft. Es hilft nichts weiter, wenn ich die ganze Zeit nicke und sage, ja, dein Leben ist schwer. Mein Lehranalytiker, der hat das gemacht, nach 80 Stunden hat er auch mal was gesagt. Und dann hat er gesagt, ihr Leben ist wirklich schwer, Herr Dox, das hat mir nicht weitergeholfen. Und ich finde es halt wirklich wichtig, dass wir halt, wenn wir reflektieren wollen, brauchen wir einen emotionalen Sparringspartner. Wir brauchen jemanden, ich will dein Sparringspartner sein und ich bin es jetzt schon länger. Und ich finde es so wichtig, dass man halt eben unsere Auffassung vergleicht. Und was man machen kann, ist durch die Impulse, die ein Therapeut gibt, kann man seine innere Wahrnehmung verändern. Man kann verändern, welche Normen man hat. Zum Beispiel, das versuche ich Ärzten immer zu sagen, wenn Ärzte einem eine Diagnose sagen, dann sagen sie einem keine Diagnose, sondern sie verändern das Leben eines Menschen innerhalb von 10 Sekunden. Wenn du mit einmal eine Diagnose kriegst, dann ist all das, was eben wichtig war, ist überhaupt nicht mehr wichtig. Und das Blöde ist, dass wir immer oft erst solche Diagnosen brauchen oder irgendwelche Katastrophen im Leben brauchen, bevor wir anfangen zu reflektieren.
Ja, und an diesen Punkt will ich nochmal gehen, bevor wir im Thema weitergehen. Gibt's eine Chance, also wenn hier jetzt von den 150, 160 Leuten, die da sitzen, viele in einer, sag ich mal, bequemen Situation, kommoden Situation sind, dass man präventiv vielleicht etwas tut und gar nicht erst auf diese Krise oder auf diesen Knüppel warten muss, bis man mal ans Denken kommt. Weil, so viel sei verraten, wir haben uns zwar in der Landesschau kennengelernt, weil du ein Buch vorgestellt hast und ich dich interviewt habe, aber dass ich dann nochmal nachgehakt habe bei dir und dass wir dann miteinander auch ins Gespräch gekommen sind, hatte schon auch damit zu tun, dass ich in dieser Lebensphase mindestens mal ein, zwei sehr große Fragen hatte, wo ich das Gefühl hatte, die kriege ich nicht alleine.
Das kann man ruhig sagen, du warst auch in einer Krise.
Ja, ich war in einer Krise.
Kann man ruhig sagen.
Genau, ich war in einer Krise und wollte diese Krise oder musste diese Krise bearbeiten mit jemand extern, sage ich mal. Es gibt bestimmt auch viele Krisen, die kann man, haben wir auch schon drüber gesprochen, in einem sehr guten Freund, sehr engen Freundeskreis vielleicht bearbeiten oder auch innerhalb von einer Beziehung. Ich bin da immer vorsichtig, weil ich finde auch, man kann eine Beziehung nicht überstrapazieren, was Krisenbewältigung anbelangt. Naja, auf jeden Fall brauchte ich dich als Externen sozusagen und will aber immer wieder darauf zurück, gibt es nicht irgendwie so ein Ding, wo ich sagen kann, hey, bevor es zur Krise kommt, im Übrigen von Christian habe ich damals dann den schönen Satz gehört, Flo, das ist keine Katastrophe, ja, also es ist eine Krise, aber keine Katastrophe.
Das kommt
also
nicht von mir, das kommt von Max Frisch.
Ja,
das
muss man gut, sagen. Ich wollte dich doch mal ein bisschen...
Er hat gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand, wenn man eben den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Das so. Finde ich sehr richtig, weil ich finde halt eben so irrsinnig heute, dass man sagt, also was ich ja erlebe bei vielen Kollegen auch, wenn jemand eine Krise hat, muss man gleich einen Therapeuten draufsetzen. Was falsch ist, Wir brauchen Krisen, um unsere Persönlichkeiten zu entwickeln. Auch bei den Kindern ist es heute falsch, dass wir versuchen, Kindern von allen Konflikten zu bewahren und sie nicht Krisen bewältigen lassen. Es ist so wichtig, dass man Krisen hat und dass man durch die Krise seine Persönlichkeit entwickelt. Große Persönlichkeiten, mir fällt immer Helmut Schmidt ein, aber gibt man auch andere sicher, die haben viele Sachen selbst bewältigt. Und wenn man sie selbst bewältigt, dann kann man auch stolz sein auf sich. Dann kann man mit einmal auch merken, dass man die Dinge alleine bewältigen kann. Was mich immer ärgert, ist, wenn Leute gleich in Therapie laufen, dann denken sie immer, der Therapeut hat mir geholfen. Das war nicht der Therapeut, das waren sie selber.
So habe ich das damals auch empfunden.
Ja, genau, ja. Ja. Ja, so war es auch.
Ja, so war es auch, so war es auch, echt. Und ja, und ich kann echt mit zwei lachenden Augen da zurückgucken und sagen, geil, dass ich da,
Wie gut du das gemacht hast, ja.
Hab ich hervorragend
gemacht. Hast du super gemacht, ja.
Lass mal an dieser Stelle kurz zu euch gucken. Hättet ihr an der Stelle eine Frage an mich oder ihn?
Da rechts ist eine Frage.
Hallo,
sag, wer bist du?
Ich bin die Nina.
Hallo Nina.
Wie lange ist denn eine gesunde Krise? Also wie lange spricht man denn von einer Krise, dass man sagt, eine Krise hält so und so lang und dann ist sie noch gesund? Oder also was ist so der Moment, wo man sagt, okay, jetzt wird's schwierig?
Ich glaube, man kann es nicht sagen, wie lange eine Krise dauert, sondern ich glaube, welches Ausmaß ihr anhabt, ist eine Frage der Dosis, würde ich mal einfach sagen. Wenn es wirklich, sagen wir mal, Dinge sind, die... Ich meine, natürlich habe ich als Psychiater ständig damit zu tun, dass Menschen Krisen haben, die sie aus dem Leben hebeln. Und da muss man einfach sagen, ist die Dosis zu hoch. Aber solange ich merke, dass, also solange ich zum Beispiel in einem Umfeld bin, solange ich Freunde habe, solange ich eine Familie habe, die mir helfen kann, das ist ganz wichtig. Dann können oft Freunde viel, viel wichtiger sein als Therapeuten. Aber ich kann von der Dauer der Krise nicht sagen. Ich selber muss sagen, ich würde sagen, ich bin seit 20 Jahren durchgehend in einer Krise. Aber es wechseln immer die Inhalte. Aber das Wichtige ist, dass ich Krise nicht als katastrophal, dass ich Krise nicht als bedrohlich wahrnehme. Dass wir heutzutage, Sie wissen ja, wir haben inflationären Traumabegriff. Heute ist alles gleich ein Trauma. Und keiner ist mehr traurig, sondern gleich depressiv. Und wir müssen rauskommen aus diesem, ich finde, unsere ganze Gesellschaft ist gerade in so einer Dauerkrise irgendwie, dass wir diesen Begriff schon wirklich mehr isolieren und sagen, der Begriff ist wirklich wichtig und gemeint für Bereiche, wo ich wirklich, wirklich große Probleme habe. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht sagen, ab wann eine Krise gesund ist. Wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass ich immer wieder kleine Krisen habe und auch größere. Und ich fürchte mich nicht davor. Ich kann das nicht beantworten, Entschuldigung. Ja?
Vielleicht an der Stelle zwei ganz konkrete auf der Zeitachse Geschichten, die wir auch schon mal besprochen haben. Das Thema Trauer, wenn jemand gestorben ist zum Beispiel. Ich hatte dir erzählt von dem Tod der Schwester meiner Frau mit der Frage verbunden, wie lange dauert denn Trauer um einen geliebten Menschen, der stirbt beispielsweise. Und da hattest du ja vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern voll reinzugehen in die Trauer und dass das eben auch wirklich ein gerüttelt Maß lange dauern kann, bevor man da wieder rauskommt.
Ja, aber dass man auch ein Leben lang traurig bleiben darf.
So, genau.
Dass es kein Zeitfenster gibt. Das ist so, wenn bestimmte Ereignisse sind, alle sagen, du musst doch wieder lachen, du musst es doch verarbeitet haben. Manche Sachen verarbeite ich nicht. Manche Sachen begleiten mich mein Leben lang, aber ich kann trotzdem leben. Das Entscheidende ist, dass ich Traumata oder Erlebnisse integrieren kann in mein Leben und ich kann damit leben. Ich muss nicht wieder, aber wichtig ist, das schon recht, wenn etwas passiert, voll rein in die Trauer. Alte Fotos herholen, Videos anschauen, Sachen, die einem wirklich wehtun, dass man es durchtrauern kann. Und bitte keine Freunde, die kommen und auf die Schulter klopfen und sagen, das wird schon wieder. Bei mir in der Klinik ist es verboten gewesen, zu trösten. Ganz schrecklich, die Leute, die trösten nämlich, weil sie es selber nicht aushalten. Also wichtig ist, dass es mir jemand die Freiheit gibt, dass ich rein darf in Trauer, ich darf weinen, es darf wehtun und dann kann ich durchs Tal gehen, unten ist das Jammertal. Und wenn man immer fragt, wann ist die Trauer vorbei? Sie ist dann vorbei, wenn ich dankbar bin für die Zeit, die ich gehabt habe und nicht mehr die ganze Zeit vermisse, sondern ich sage, es ist schön, wenn ich zum Beispiel eine Trennung habe, die unheimlich wehtut, wenn ich dann an einen Punkt komme, wo ich sage, ich danke für die 20 Jahre, die ich hatte und nicht für die 20 Jahre, die ich nicht hatte.
Zum Thema Beziehung kommen wir später noch. Da geht es um Partnerschaften und auch um Ex-Partnerschaften. Da können wir das Trauern darüber, wenn eine Partnerschaft vorbei ist, nochmal ansprechen. Aber hier bei dem Thema der Midlife-Chance, der Midlife-Krise, 40 plus, da sind noch so zwei Punkte, die, habe ich so das Gefühl, oft Kopfzerbrechen oder Seelenzerbrechen vielleicht bereiten. Und zwar die pure Angst vorm Älterwerden und dem, dass die Zeit immer schneller vergeht und dass sie vielleicht verloren gegangen ist auch irgendwie. Wenn ich so zurückgucke, nach dem Motto, ich habe dies und jenes vielleicht doch nicht so gemacht, wie ich es mir mit 20, 25 mal vorgenommen habe. Und dann eine Angst zu verspüren, oh, ich habe was verpasst, ich habe Zeit verloren. Und jetzt wird das hinten raus immer weniger Zeit. Das, du lächelst, weil du unwesentlich älter bist als ich. Und schon mal gesagt hast, was solltest du dann denken, wenn ich schon solche Gedanken habe. Aber ich stelle das fest, bei mir, bei meiner Frau.
Ich lächle deswegen, weil es mir gerade total auf den Geist geht, dieses Longevity oder wie das heißt.
Longevity,
ja, wo sie alle jetzt sagen, sie müssen doch alt, wir müssen gesund alt werden, wir müssen doch zum Sarg joggen irgendwie. Also was mich völlig nervös macht, wo man
zum Sarg joggen.
Ja, dass sie einfach sagen, irgendwie müssen wir alle irgendwie gesund alt werden. Und ich werde ständig überzogen mit irgendwelchen Büchern, die ich da, wo ich Rezensionen schreiben soll und sowas. Und ich kann das nicht schreiben. Ich finde einfach, lass uns doch alt werden. Und als ich damals bei meiner Klinik in Rente ging, habe ich gesagt, ich möchte jetzt in Ruhe verfetten und verblöden. Das ist mir nicht ganz gelungen. Das Verfetten ist mir gelungen, aber das Verblöden verschiebe ich noch auf. Aber ich finde es einfach irrsinnig, diesen Anspruch, dass wir haben, dass wir glücklich sein müssen, dass wir alle gesund sein müssen. Und was habe ich denn davon? Das hat mir eine Künstlerin sehr schön gesagt. Eine Party wird nicht besser, weil sie länger dauert. Ja? Und das, dieses Theater, Dankeschön. Dieses Theater, das macht mich völlig nervös, dass die Leute alle rumlaufen und dann anfangen nur noch Reis und Papayas zu essen und dann versuchen, die Zeit rauszuzögern. Was habe ich denn davon? Ich möchte lieber kürzer leben und betrunken sein. Also Entschuldigung.
Ja, pass auf, und wir haben ja, beziehungsweise du hast ja auch oft schon darauf hingewiesen, dass du sowieso in deiner Vorstellung gar nicht darum geht, ein glückliches, sondern ein zufriedenes Leben zu führen.
Ja, unbedingt,
das ist, ja. Das haben wir, also ich habe vorhin gefragt, wer hat den Podcast schon gehört, habt ihr bestimmt schon oft von uns auch gehört, dieses Thema der Unterscheidung zwischen Zufriedenheit und glücklichen Momenten, die natürlich zur Zufriedenheit beitragen, aber das Ziel könnte doch eine Zufriedenheit sein. Und vielleicht kannst du jetzt zum Schluss zu diesem Thema, weil ich habe noch zwei andere Blöcke, die ich ganz gerne unterbringen wollte heute Abend. Was hilft uns denn im Alltag so in unserer Generation um Zufriedenheit und ja, vielleicht, ich nenne es jetzt mal Kontrolle, auch wenn es ein negativ besetzter Begriff ist, aber Kontrolle über das eigene Leben wiederherzustellen. Weißt du, was ich vorhin gesagt habe? Viele haben das Gefühl, in so einer Lebensphase gelebt zu werden.
Ja, also zwei Sachen sind mir da sehr wichtig. Das eine wäre gut, wenn wir wieder Bescheidenheit lernen würden und Demut, glaube ich. Das wären noch zwei wichtige Begriffe. Und dann ein ganz wichtiger Moment ist für mich, der Vergleich mit anderen ist der Tod der Zufriedenheit. Dieses sich ewig vergleichen mit anderen Menschen. Und das, was wir jetzt haben, diese irrsinnige Entwicklung bei Instagram oder bei TikTok oder ganz irgendwo. Früher hat man sich einfach nur miteinander verglichen im Dorf. Bei uns in Scheidegg, da wo die Klinik war, waren 800 Einwohner. Da hat man gesagt, okay, aber jetzt bist du weltweit verglichen. Jetzt bist du weltweit und du kannst nur verlieren. Und mit diesem Vergleich, das macht den Tod der Zufriedenheit. Das ist so wichtig, dass ich, und wenn ich mich schon vergleiche, dann bitte auch mal nach unten. Das Blöde ist ja, dass wir ständig immer gucken, was haben andere, was können die mehr. Also wir sind immer dabei, uns selber abzuwerten. Das große Thema bei uns in der Klinik, bei allen Patienten, ist immer wieder das Thema Selbstvertrauen. Das ist das zentrale Thema. Und was tue ich für mein Selbstvertrauen? Da ist es irrsinnig, wie wir alle häufig im Leben uns selbst demontieren. Und selbst demontieren, indem wir uns unheimlich kritisch sehen. Da sind wir Deutschen, sind total stark da drin, dass wir uns immer defizitär sehen. Wir sehen immer, was schlecht ist. In Beziehungen übrigens auch. Da sind wir alle Spezialisten, die ganze Zeit hinzuschauen, was schlecht läuft. Statt zu gucken, und ich bin ja nun wirklich manche sagen, ich sei ein Rebell der Psychotherapie, weil ich wirklich auf Ressourcen gehe. Und wenn man Zufriedenheit haben will, dann konzentriere dich auf die Ressourcen und nicht auf das Defizit. Und dann schau hin, was du hast. Und dann bitte nur einmal am Tag Nachrichten gucken. Und wundern Sie sich nicht, dass Sie depressiv werden, wenn Sie abends mit kaputten Nachrichten ins Bett gehen. In der REM-Phase überführen Sie alles ins Langzeitgedächtnis. Und dann sind Sie morgens fragen sich, warum Sie morgens schlecht gelaunt sind. Sie hauen sich die ganze Zeit voll. Wir hauen uns so voll mit negativen Dingen. Und ich wäre so froh, wenn die Mädchen mal einfach, wenn sie alle mal dahin kommen würden, dass sie positive Nachrichten bringen, dass sie Dinge, die uns freuen. Ich bin so froh, dass wir in Frieden leben, dass wir wirklich so leben können, wie wir leben und dass wir nicht immer nur Dankeschön. Ist eigentlich berufsschädlich, was ich gerade mache, weil wir Therapeuten sind ja total darauf konzentriert, dass wir, wenn sie kommen zu uns, dann schauen wir erstmal, was alles schiefgelaufen ist. Und wenn Sie es selber nicht wissen, dann reden wir es Ihnen ein. Ja? Weil Sie können es ja gar nicht wissen, weil es ja ganz früh in der Kindheit war. Manche behaupten ja sogar, das Fruchtwasser ist ja schief gelaufen. Ja. Nein, es gibt Therapeuten, die so weit gehen. Keine Frage. Und wenn Sie halt, und ich weiß nicht, ich mache über 40 Jahre Therapie. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Patient besser wurde dadurch, dass man ihm irgendwelche Traumata bewusst gemacht hat, die er gar nicht kannte. Wir haben ständig Pseudo-Erinnerungen. Deswegen gehe ich auf kein Klassentreffen mehr. Weil mir die Leute da, ich habe so in Erinnerung, ich war der totale Kracher. Und dann war ich auf dem Klassentreffen und haben die mir erzählt, was ich für ein feiger Sack war. Und ich war überhaupt gar
nicht. Ja, also wenn dich dann jemand mit dieser Realität spiegelt, das ist natürlich dann schwierig.
Ja, aber das ist wichtig, diese Pseudo-Erinnerung. Wir färben alle unsere Erinnerungen ein. Und das Schlimme ist, dass wir es auch zum Beispiel bei uns in der Psychotherapie mitkriegen. Wenn Sie so Traumastationen haben oder wir haben Essgestörtenstationen, da kommt ein Patient hin, der sieht, dass er über Traumata Anerkennung kriegt. Und ich habe viele Patienten, schicke ich mit einem Trauma hin, die kommen mit 8 zurück. Ja, weil du einfach siehst, du kriegst heutzutage in Deutschland über die Störung Aufmerksamkeit. Wir schreiben Bücher über meine Depression. Was wir früher, sind heute populär mit psychischen Erkrankungen. Das ist das, wo wir Aufmerksamkeit kriegen. Wir kriegen keine Aufmerksamkeit, wenn wir erzählen, ich bin so glücklich. Wenn wir auf einer Fete stehen, kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie irgendwo eingeladen sind. Man schwätzt ja immer so. Du hast eine People-Watching, nennst du das, ja. Und dann erzählt man sich, was ist mit Meyers und so. Ja, ach, die sind glücklich, darüber redet man nicht weiter. Und dann, was ist mit Müllers? Ah, die Frau ist fremdgegangen. Was? Und dann spricht man über das, was schlecht ist. Aber wir sprechen nicht über das, was gut ist. Und das ist wirklich so irrsinnig. Und auch wir Ärzte, wir fragen gleich, wo tut's weh? Erstmal müsste ich Ihnen sagen, wo ist denn gesund? Jeden Morgen fange ich meinen Tag an, das mache ich wirklich. Bedanke mich bei meinen Füßen, dass sie noch laufen. Das ist im Alter übrigens so eine Ausnahme. Und dann bei den Beinen und so weiter. Ich bedanke mich für mich, dass was gut ist und nicht schaue nicht hin, was ewig schlecht ist. So, das muss nicht mal loswerden.
So, ja.
Danke schön.
Bist gehört worden.
Ja.
Wobei, also ich kenne das aus meinem Berufsalltag natürlich. Ich habe gerade hier Freunden vor der Tür noch erzählt, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg liegen hinter uns und ich war da auch innerhalb unseres Senders part of the Wahlteam sozusagen. Und gerade in so einer Phase oder natürlich auch in anderen machen wir von den Medien natürlich häufig das, dass wir nach Dingen gucken, die nicht gut gelaufen sind oder besser laufen könnten oder sollten oder die mal versprochen wurden, aber nie gehalten wurden. Das ist schon richtig. Es gibt aber natürlich auch eine Gegenbewegung, der sogenannte konstruktive Journalismus, der versucht auch immer wieder am Ende des Tunnels so ein kleines Lichtchen aufblinken zu lassen, um zu zeigen, wo sind denn aber auch Chancen und wie können wir denn Dinge, die gut laufen, verstärken oder was können wir alle dafür tun, damit Dinge, die gut laufen, verstärkt werden. Und das will ich ein bisschen widersprechen. Also klar, einmal am Tag Nachrichten gucken reicht, aber so ein bisschen was zu wissen, was in der Welt vorgeht, um auch zu verstehen, was man selber in diesem ganzen Game sozusagen für ein Rädchen ist und in welche Richtung man sich dreht, das sei vielleicht an der Stelle erlaubt. Und noch eine kurze Gegenrede. Ich war im letzten Sommer auf dem Klassentreffen. Ich fand's super.
Bei dir ist auch noch nicht so lange her.
Oh, 30 Jahre. 30 Jahre Abitreffen. EI Heidelberg.
Ich bei mir war 50-jähriges Abitreffen, ja.
Das ist jetzt so ein Oh-Moment für alle.
Nee, war nett.
Aber du kannst dich doch gar nicht mehr dran erinnern.
Doch. Aber die konnten sich dran erinnern. Ach so, das war ja interessant, ja.
Ja, ja. Nee, ich hatte das Gefühl, dass jetzt bei dem 30-jährigen Abi-Treffen, ich hatte mit den früheren auch eher so gefremdelt, aber ich hatte das Gefühl, dass jetzt, und jetzt gucken wir zum Abschluss dieser Runde auf etwas Positives, zumindest ich tue das sehr gerne, dass anscheinend die Lebensphase jetzt so mit Ende 40, um die 50. Ich war der Jüngste in meinem Jahrgang. Die anderen sind alle so um die 50 oder ein bisschen Anfang 50. Dass anscheinend eine gewisse Entspannung eingetreten ist, sodass man auf ein Abi-Treffen nicht mehr gehen muss und den anderen allen zeigen muss, wie geil man war und ist und wie geil die letzten 20, 25, kennst du? Wie geil die letzten 25 Jahre gelaufen sind und alles. Ich hatte das Gefühl, echt, wir kommen zueinander jetzt nach 30 Jahren und die waren, und da, ich hatte das Gefühl, wir waren maximal entspannt. Das war in den letzten Jahren nicht so. Das ist jetzt.
Ja, aber Abi-Treffen sind ja eigentlich sowas eben, wo man sich gerne vergleicht.
Ja, und ja,
das ist eben das Ende der Zufriedenheit.
Ja, ja, pass auf. Und da hatte ich eben genau das Gefühl, dass jetzt in diesem meinen hohen Alter endlich so das Ding erreicht ist, dieser Vergleich. Oh, ja, genau.
Jetzt haben Sie Mitleid gehabt.
Dass dieser Vergleich eben nicht mehr im Vordergrund steht, sondern das meine ich, dass die Leute da entspannter geworden sind.